Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Nun, meine Damen und Herren, möchten wir erfahren, was wir gerade vielleicht in Corona-Zeiten vom brasilianischen Volk der Huni-Quien lernen können, während es hier bei uns ständig um Achtsamkeit geht und Back to the Roots. Ist das bei denen im Leben integriert? Ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Internet. Die Huni-Quien sind nicht im ständigen Kampf um Ziele, um Karriere, um Geld. Die sind einfach Tag für Tag mehr fühlen statt denken. Was also können westliche Kulturen von den Indigenen im Sinne von Nachhaltigkeit und Indigenialität lernen? Aus der Stadt Rio Branco im Bundesstaat Acre im Nordosten Brasiliens, nahe der Grenze zu Peru, sitzt Jenny Roth, meine Kollegin, mit uns in einer winzigen Propellermaschine. 10 Sitzplätze. Es geht nach Jordão, einem abgelegenen kleinen Städtchen im Dschungel. 2-mal die Woche gibt es diese Verbindung. Das ist der einzige Weg dorthin. Straßen gibt es keine. Alles, was in dem Ort Jordão gebraucht wird, kommt per Boot dorthin oder eben per Flugzeug. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Wald noch so flächig ist. So grün, so unglaublich grün, wie Jenny Roth mir vorher erzählte. Keine abgeholzten Stellen. Der Dschungel hier ist noch unberührt von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und seinen Schergen.
Der Flughafen von Jordão ist ein kleiner Bau mit Flachdach, bunt bemalt. Das Flugtaxi hält 20 Meter vom Gatter entfernt. Hühner werden ausgeladen, ein Hund, mannshohe Pakete. In der Ankunftshalle steht eine Reihe von Frauen. Sie tragen Kinder im Arm. Ihre Gesichter sind mit geometrischen Zeichnungen verziert. Auch Chana ist da. Kennengelernt habe ich ihn in Deutschland, wo er einen Teil des Jahres mit seiner deutschen Frau Kati und den beiden kleinen Kindern lebt. Chana ist 34 und der Sohn eines Stammesältesten. Er ist klein, glatte schwarze Haare, Rundhaarschnitt. Wenn er lächelt, dann kommt die ganze Welt zur Ruhe. Und er lächelt eigentlich fast immer. Wir laufen über die staubigen Wege. Der Ort ist schachbrettartig aufgebaut. Ich denke an Mannheim, nur in klein. Nach 10 Minuten sind wir da. Erste Station, das Haus von Janas Tante. Ein einfacher Betonbau mit einer großen Terrasse. Ein paar Frauen und Männer schaukeln in den Hängematten. Fußballgeschrei von fern. Es ist heiß. Drückend heiß. Am liebsten würde man sofort losziehen, die Gegend erkunden. Aber Kati bremst. Erstmal ankommen. Runterkommen. Akklimatisieren. Da ist die Hängematte. Eigentlich sollten wir am Abend weiterfahren nach Lago Lindo. Ein winziges Dorf 2 Bootsstunden flussaufwärts. Aber es hat angefangen zu regnen. Regen? Das ist hier kein Regen, wie man ihn aus Deutschland kennt. Wasser strömt vom Himmel. So laut, dass man kaum sprechen kann. Das Wasser macht den Fluss zu einem reißenden Ungetüm. Also warten wir. Wie Surfer, die auf die richtige Welle warten. Wir essen frische Erdnüsse und kleine Bananen. Ansonsten passiert maximal nichts. Und man weiß auch nicht, wie lange das noch so geht. 2 Stunden oder 2 Tage. Aber am Abend lässt der Regen dann doch nach. Die Geier suchen sich ihre Plätze zum Trocknen. Auf Dächern und Laternenpfahlen breiten sie ihre Schwingen aus. Der nächste Morgen sieht aus, als hätte er vergessen, dass es den Regen überhaupt gibt. Die Sonne brennt. Wir tragen 20 Liter Kanister zum Ufer. In Lago Lindo gibt es kein trinkbares Wasser aus dem Hahn. Auch kein Strom, kein Telefonnetz, kein Internet. Der Fluss hat die Farbe von Heilerde. An den Ufern dichter Dschungel. Ein Grün geht in das nächste über.
Hola.
Lago Lindo ist eines der 32 Dörfer entlang des Flusses Jordão. Der Ort besteht aus ein paar einfachen Bretterverschlägen und einer Maluca, dem traditionellen Versammlungsort indigener Dörfer. Eine Art Zelt, etwa 10 Meter hoch, aus Holz gebaut. Zu den Seiten hin offen, in der Mitte eine Feuerstelle. Im Moment leben hier vor allem Gäste. Bauarbeiter mit ihren Familien. Manche haben 9 oder 10 Stunden Fußmarsch hinter sich. Sie sollen das Dorf ein Stück erweitern. Es sollen noch mehr Gästehäuser entstehen. Denn Kati und Chana wollen den Dschungel öffnen. Es soll mehr Austausch mit dem Westen geben. Keine Folklore, sondern echtes Kennenlernen. Gerade schleppen 2 Männer in Shorts über ihren Köpfen meterlange Palmwedel zur Baustelle. Die werden später als Dach auf das Haus gesetzt. Unsere Unterkunft? Ein einfaches Holzhaus. Die Türen fehlen noch. Aber das spielt hier keine Rolle. Ein Huniquin ist nie allein.
Wir machen am Holz sieben. Deshalb seid ihr jetzt heute Nacht erstmal auch in einem Zimmer.
Guck mal, da ist ein Haken auf jeden Fall. Und da auch.
Die Zimmer sind leer, aber den Haken kann man Hängematten befestigen. Die Indigenen hier schlafen traditionell in Hängematten. Allein oder mit der ganzen Familie. Vor dem Haus setzt eine der Frauen einen großen Metalltopf über die Feuerstelle. Die meisten tragen ein Kind in einem Tragebeutel vor der Brust. Egal ob im Wald oder in der Küche, Kinder sind hier einfach dabei, Teil von allem. Die Frauen stillen, während sie kochen, sie stillen, während sie waschen. Die Rollenverteilung ist hier in großen Teilen noch dieselbe wie vor 100 Jahren. Die Szenerie erinnert an das, was der forschungsreisende Theodor Koch-Grünberg 1908 in seinem Buch »Frauenarbeit bei den Indianern Nordwestbrasiliens« schrieb.
Schon vor Tagesanbruch erhebt sich die fleißige Frau und bereitet über dem schnell entfachten Feuer des häuslichen Herdes das Frühstück für die Familie. Bald verlässt auch der Mann die Hängematte. Nachdem sich beide an dem einfachen Mahl gestärkt haben, gehen sie ihren Geschäften nach. Der Mann zum Fischfang oder auf die Jagd, die Frau auf das Feld.
Grünberg beschreibt auch, wie die Indigenen die Maniok- oder Yucca-Wurzeln auf verschiedenste Arten verarbeiten. Zum Beispiel zu Manimutska. Dass die Frauen uns zur Begrüßung aus einem großen Topf in Gläser schöpfen. Ein blassbraunes Getränk aus Bananen und Erdnüssen. Manimutska gibt es in allen Varianten. Mit und ohne Zucker, Banane mit Erdnuss, Banane ohne Erdnuss, Mais mit Banane und fast immer mit Maniok. Überhaupt Maniok oder Atsa, wie die Huniquin die Wurzelknollen nennen. Es gibt sie zum Frühstück als Fladen, als Suppe, als Getränk oder gekocht als Kartoffelersatz. Atsa ist unser Gott, sagt Channa. Und er will uns zeigen, wo und wie er wächst. Auf dem Weg gibt es Anweisungen. Aufpassen, wo man hintritt. Auch nicht an Baumstämmen festhalten. Linda, die 5-jährige Tochter, warnt vor Tucanderes, den Riesenameisen. Channa schlägt uns den Weg mit einer Machete frei. Auch wenn es gerade nicht regnet, ist der Dschungel feucht und immer fruchtbar. Alles wächst hier so schnell, dass man schon nach einem Tag kaum etwas wiedererkennen kann. Wie also weiß Channa so sicher, wo er hin muss? Es gibt keine Straßenschilder, aber es gibt sehr wohl Wegweiser, sagt Channa. Nur, dass wir sie nicht erkennen. Wohl in etwa so, wie sich auch die samischen Rentierzüchter in Lappland in den weißen Weiten des Schnees zurechtfinden. Channa hat seine Augen überall. In den Augenwinkeln scheint er alles zu sehen. Tiere, Gefahren und natürlich Pflanzen. Immer wieder bleibt er stehen, zupft ein paar Blätter von den Ästen und erklärt ihre Wirkung. Viele von ihnen kennt mittlerweile auch Kathi, nach 8 Jahren im Wald.
Also als ich erstmal durch den Wald gegangen bin, sah für mich alles gleich aus.
Ja.
Alles gleich. Ich merke, dass ich schon öfter hier war. Jetzt merke ich langsam, sehe ich die Unterschiede. Und am Anfang ist es immer wieder mal holen, was auch immer. Here we will get Manioc.
Wir kommen zu einer Lichtung, gesäumt von Maniok. Und fangen an, mit den Händen und aller Kraft an den dünnen Stämmen zu rütteln. So lange, bis die Pflanzen sich aus der Erde lösen. Wir packen die Wurzelknollen in Säcke, die die Männer sich über die Schultern werfen. Die Pflanzenreste stecken wir direkt wieder in die Erde. In einem halben Jahr werden sie eigene Früchte tragen.
Wir würden unseren Wald niemals abholzen. Wir kümmern uns um unsere Ressourcen, das Wasser, unsere Geschichten, unsere Spiritualität.
Wir kommen zu einer Quelle, aus der ein Wasserlauf entspringt und die Channa heilig nennt.
Dieses Wasser kommt direkt aus dieser unerschöpflichen Quelle. Es schützt uns vor Krankheit und aktiviert unsere innere Weisheit. Alles Wissen der Erde ist hier gespeichert. Das Wasser stärkt unser Herz.
Er nimmt ein großes Blatt, faltet es zu einem Trichter und reicht die Wassertasse weiter. Dann abwechselnd in das klare Wasser stellen und baden. Hausch, Hausch heißt Anfang, Ende, Harmonie. Und hier draußen am Ende der Welt bekommt man eine Ahnung davon, was Channa meint, wenn er davon spricht, dass wir im Westen zwar vieles haben, aber dass uns oft die Verbindung zur Natur verloren gegangen ist. dass wir oft zu viel denken und darüber das Fühlen vergessen. Der Philosoph und Biologe Andreas Weber bezieht sich darauf in seinem Buch Indigenialität. Er schreibt, dass wir im Grunde alle Wilde seien, weil unsere Zivilisation nicht nur die Indigenen kolonialisiert hat, sondern auch unser eigenes Denken. Mit Indigenialität meint er, dass wir uns als aktiven Teil eines sinnvollen Ganzen verstehen sollen.
Die Welt aber ist ein Muster aus Gegenseitigkeit, eine Durchdringung des einen durch das andere. Wir neigen dazu, die Indigenen als merkwürdig verworren zu erleben und anzunehmen, dass sie auf einer früheren Kulturstufe stehen. Oder wir stellen heraus, wie ökologisch angepasst und wie tief mit dem Kosmos verbunden sie seien. Wenn wir den Eingeborenen mit den Methoden der westlichen Wissenschaft begegnen, leugnen wir unsere eigene Indigenialität und verstehen ihre falsch. Wir halten uns für rationale Forscher und unterstellen gönnerhaft, dass sie nicht durchschauen, dass Wirklichkeit nur das Spiel von Metaphern ist. Für uns ist die Maschine das Modell dafür, wie die Welt funktioniert. Für die Indigenen ist es das fühlende, denkende, fantasievolle Individuum.
Wir haben in schwierigen Zeiten gelebt. Es gab Diskriminierung, Massaker, Kriege. Wir erleben das immer noch. Es gibt viel Diskriminierung und Respektlosigkeit, Intrigen. Das ist nicht gut für die Natur, nicht für die Menschen. Wir haben viel zu geben, aber wir haben jetzt auch die Chance, uns neu zu verbinden und unsere Spiritualität, unsere Medizin, unsere Sprache weiterzugeben. Wir müssen alle zusammenhalten, mit Respekt und Harmonie.
Und tatsächlich blicken die Huniquin, wie die anderen indigenen Stämme auch, auf eine düstere Geschichte zurück. Am Abend sitzen wir bei Kerzenlicht mit den Dorfbewohnern zusammen, üben die Sprache der Huniquin und sprechen über die Vergangenheit.
Die Portugiesen haben uns unsere Kultur genommen, als sie vor 500 Jahren hierher kamen. Es gab Massaker und wir wurden ihre Sklaven.
Missionare versuchten, die Indigenen zum Christentum zu bekehren. Im späten 19. Jahrhundert kamen dann die Caucheros. Im Zuge des Kautschukbooms versuchten sie, die Indigenen zu Zwangsarbeitern zu machen. Und sie brachten Krankheiten mit, gegen die die Ureinwohner keine Abwehrkräfte hatten. Heute heißt die Bedrohung vor allem Jair Bolsonaro und seine Gefolgsleute. Seit den Wahlen 2018 regiert ein rechtskonservativer Gouverneur den Bundesstaat Acre. Manche Naturschutzgebiete, in denen die Huniquin leben, haben Großgrundbesitzer schon zu ihrem Eigentum erklärt. Nur verbrieftes Privateigentum könne vor der Regierung und Großindustriellen schützen, glaubt Chana. Deshalb haben seine Familie und eine Unternehmerin das Projekt Living Gaia gegründet, mit dem sie Geld sammeln und das teils gerodete Land zu kaufen und wieder aufzuforsten. 14.000 Hektar zwischen dem Land der Huniquin und den unkontaktierten Gruppen, die von Peru nach Brasilien zurückgedrängt worden sind. Dabei scheint die Welt in Lago Lindo noch in Ordnung. Manche hier kennen nicht einmal den Namen von Bolsonaro. Es ist Tag 2. Zum Frühstück gibt es Maniokfladen und Huniquin-Kaffee, die Bananensuppe Manimutska. Einer der Männer schüttelt schon mal ein paar Papayas vom Baum und ritzt sie von allen Seiten ein. So reifen sie schneller. Chana hat aus dem Wald Sananga-Blätter mitgebracht. Er raspelt etwas von dem Pflanzenstiel ab, mischt es mit Wasser, formt aus einem Blatt einen Trichter. Als erstes träuft der Kati die Tropfen ins Auge. Sananga soll den Blick klären, nach innen und außen. Aber es brennt wie Hölle. Chana klopft seinen stöhnenden Patienten ab und er muss lachen dabei. Heilpflanzen sind aus der Kultur, aus dem Leben der Indigenen nicht wegzudenken. Vor allem nicht die Liane der Geister, die auch Ayahuasca heißt. Die Kapi-Liane wird mit der DMT-haltigen Chacruna-Pflanze zu einem halluzinogenen Gebräu verkocht. Dem Mythos nach trinken die Huniquin diese Medizin, seit ein Stammesangehöriger mit ihrer Kraft die bösen Geister in den Urwald verbannen konnte.
Ayahuasca, cada povo chama de uma linguagem, cada linguagem diferente, né?
alle indigenen Völker haben ihren eigenen Namen für Ayahuasca. Bei uns heißt Ayahuasca Nishipe. Sie ist unsere spirituelle Führerin, die Heilige des Waldes. Schon vor Urzeiten haben die Schamanen sich in den Zeremonien mit ihr verbunden, die Kraft, das Göttliche in der Natur, in den Tieren, Pflanzen und Menschen beschworen. Die Vision ist die Gemeinschaft, ein gemeinsames Bewusstsein zwischen den Menschen. Alles ist verbunden, Rausch.
Getrunken wird Ayahuasca bei rituellen Zeremonien. Oft dauern sie die ganze Nacht. Ein Schnapsglas kann reichen, um für Stunden die Sinneswahrnehmung zu verändern. Mittlerweile ist die Medizin im Westen fast schon zum Trend geworden. Immer mehr sinnsuchende Menschen erhoffen sich von Ayahuasca Erfahrungen, die ihr Leben verändern. Manche Firmen aus dem Silicon Valley schicken sogar ihre Mitarbeiter in den Urwald, um ihr Bewusstsein zu erweitern und hinterher kreativer, produktiver zu sein. Besonders in Peru gibt es riesige Zentren, in denen pauschale, mehrwöchige Ayahuasca-Aufenthalte gebucht werden können. Mit Folklore haben die Zeremonien hier im Wald nichts zu tun. Im erweiterten Bewusstseinszustand lösen die Huniquen zum Beispiel traditionell auch Konflikte und Beziehungsprobleme. Sie bekommen Hinweise, wo sich die nächste Jagd lohnt und welche Pflanzen was heilen. Sie sehen die geometrischen Muster für ihre gewebten Stoffe, wie ihren Perlenschmuck, und Ideen für die Körperbemalung. Diese gehören auch zu den Vorbereitungen, die schon am frühen Abend losgehen. Oft verabreden sich die Huniquen auch unter der Woche spontan zu einer Zeremonie. Aber diesmal ist sie für einen Samstag geplant. Aus den umliegenden Dörfern sind etwa 20 Frauen und Männer gekommen. Auf einem wackeligen Holztisch steht schon eine große Schüssel mit Popcorn und eine Thermoskanne mit zuckersüßem Kaffee. Während die Männer Hängematten rund um die Feuerstelle aufhängen, bemalen die Frauen reihum die Gesichter. Als Pinsel nutzen sie einen angespitzten Ast, den sie in ein Glas mit roter Urukumpaste tauchen, die mit Öl gemischt ist. Oder in eines mit schwarzer Farbe, Jenipapo. Es ist 9 oder halb 10, als Chana die Zeremonie eröffnet. Er hat sich umgezogen. Statt Shorts und T-Shirt trägt er jetzt einen prächtigen Federschmuck auf dem Kopf und ein langes, farbig gewebtes Zeremoniengewand. Ein paar Frauen rupfen noch einen Vogel, den die Männer am Nachmittag geschossen haben. Sorgsam packen sie die einzelnen Federn in eine Tüte. Als ein Falter in einer Kerzenflamme verendet, zucken sie mit den Schultern. Transformation. Chana hält eine Rede, begrüßt die Gäste. Dann schenkt er nach und nach die Medizin aus. Sie ist dunkel und dickflüssig. Dass man nach der Einnahme des bitteren Gebräus oft geradezu exorzistisch erbrechen muss, sieht man als einen reinigenden Effekt. Also gibt es auch dazu noch eine Ansage. Wer sich übergeben muss, am besten nach draußen in den Wald. Ein paar der Männer fangen an, Musik zu machen. Sie spielen Gitarre und singen. Die Gesänge sollen den Geist der Pflanze locken. Erst fühlt es sich an, als würden die Klänge das Konzert überlagern, das aus dem Dschungel kommt. Aber in den Musikpausen wird klar, es ist ein Austausch. Der Gesang klingt wie ein zwitschernder Vogel und der Dschungel hört zu. Die Strophen scheinen sich unendlich zu ziehen, in kaum hörbaren Variationen. Jede Strophe beschwört die Verbindung mit einer anderen Kraft. Des Wassers, des Waldes, des Windes. Der Himmelskörper, der heiligen Geometrie, der Arbeit. Die Silben stehen für die männliche und die weibliche Energie. Das E sehr direkt, das A offener, öffnender. Ein Hund springt in die Hängematte. Sein Herz schlägt im Takt der Musik. Ab 9 Jahren sind auch Kinder dabei. Auch sie sollen ihr Bewusstsein erweitern, sich selbst besser kennenlernen. Wenn man sie fragt, Angst haben sie keine. Nein, ich treffe Tiere. Oder ich möchte das Universum kennenlernen. Irgendwann fangen ein paar Leute an zu tanzen. In Schlangenform bewegen sie sich um das Feuer, im Rhythmus der Musik. Irgendwann gibt es eine zweite Runde der Medizin. Später kommt noch Rapé dazu, ein Schnupftabak, der bei den indigenen Völkern des Amazonasbeckens seit Jahrtausenden als schamanisches Heilmittel gilt. Er soll den Geist klären und öffnen. Der Reihe nach knien die Leute vor dem Schaman, der ihnen das Rapé durch ein Bambusrohr, so lang wie ein Unterarm, in die Nase bläst.
Es gilt, das Risiko einzugehen, sich der Unmittelbarkeit des eigenen Seins auszusetzen. Es gilt, sich selbst zu glauben und am eigenen Leib zu spüren, dass die totale Trennung nicht real ist, dass ich vertrauen muss, vertrauen kann.
Gegen 4 am Morgen wird es still. Nur der Dschungel tönt weiter. Aber schon um 6 Uhr dringt durch die Ritzen der Bretterwände wieder das Hämmern und Bohren. Die Männer sind schon an der Arbeit. Ziemlich harte Arbeit. Mit Motorsägen fällen sie Bäume mit einem Durchmesser von 1-2 Metern. Aus den Stämmen, die dann irgendwo im Regenwald liegen, sägen sie mit größter Präzision die Bretter für die Baustelle. Handarbeit in millimetergenauen Abmessungen. Zwischen den Motorsägen hört man irgendwo in der Ferne jemanden wieder Gitarre spielen. Oder immer noch? Diese Zeremonie war denkwürdig, auch für die Huniquin. Normalerweise bleiben die Familien unter sich. Wobei hier dieselben Mechanismen greifen wie überall. Es gibt Familienfäden und Rivalitäten unter den Schamanen. Wer ist der Beste? Wer hat das Sagen? Dass man sich auf diese Weise zusammentut, dass Gäste aus den umliegenden Dörfern kommen, ist neu. Neu ist auch, dass die Frauen bei der Zeremonie ihre eigenen Lieder gesungen haben. Kati versucht hier im Kleinen, die traditionellen Rollenverteilungen aufzubrechen. Es gibt mittlerweile sogar eigene Zeremonien nur von und für Frauen. Auch, dass Chanas Mutter am nächsten Tag mit uns in den Wald geht, um Heilkräuter zu sammeln, ist neu. Eine Frau, die ein Projekt leitet.
Primero sai sangue, que tem que deitar no rede.
Wenn eine Frau das erste Mal ihre Menstruation hat, dann werden diese Blätter hier zerrieben und ihr auf die Stirn gelegt. Und das hier ist für Kinder, die nicht zur Ruhe kommen und schlecht schlafen. Man erwärmt das auf dem Feuer.
Der Kräuterausflug dauert mehrere Stunden. Am Ende haben wir einen ganzen Korb voller Blätter. Medizin für den unteren Rücken, Kräuter für kraftvolle Haare und andere, die die Kreativität fördern sollen. Und wir sammeln Plastikmüll aus dem Wald. Früher gab es eben nur Biomüll, den man wegwerfen konnte. Jetzt landet stattdessen das Plastik im Dschungel. Das Leben hier hat nicht immer viel mit romantischen Vorstellungen von den edlen Wilden zu tun. Die Frauen freuen sich über die aus Deutschland mitgebrachten Kleider, die wir gegen ihren handgemachten Schmuck tauschen. Genauso über die Life Straws, mit denen man das Wasser aus dem See zu Trinkwasser filtern kann. Und natürlich warten auch die Indigenen in Lago Lindo darauf, dass es hier Internet gibt und ein Telefonnetz. Und womöglich müssen sie nicht mehr lange warten. Chanas Bruder Leopardo hat große Pläne. Er ist zu Besuch gekommen, steht da mitten auf dem Grundstück, weltmännisch, mit Hemd, Lederschuhen, Umhängetasche und zeichnet mit dem Arm in einem großen Kreis das große Stück Land rund um das Dorf nach, das er bewirtschaften will. Fische züchten, Ananas anbauen und noch mehr Acai. Eine Beere, die auf Palmen wächst und bei uns teuer als Superfood in Biomärkten zu haben ist. Chanas selbst würde vielleicht gar nicht noch extra Fische züchten wollen. Ihm reichen erstmal die, die im kleinen Dorfsee schwimmen. Am Abend zieht er los, um ein paar zu fangen. Nicht etwa mit einer Angel oder einem Netz, sondern mit Pfeil und Bogen. Und es funktioniert. Gekonnt harponiert er die kleinen Fische, die im flachen Ufergewässer schwimmen. In der Malokka haben die Frauen schon ein kleines Feuer gemacht. Sie braten die Fische und servieren sie mit geriebenem Maniok. Ein Topf, ein Löffel für alle. Die Gruppe isst und die Männer haben angefangen, Karten zu spielen. Unterbrochen von einer Zahnbehandlung. Ein kleiner Junge hat Zahnschmerzen. Seine Mutter hält ein zerfleddertes, handgeschriebenes Gebetsbuch in der Hand und sucht die passenden Verse. Dann hält der Vater seinen Zeigefinger auf seine Wange, an die schmerzende Stelle und liest lautlos. Am nächsten Morgen lacht der Junge. Die Schmerzen sind offenbar weg. Und in meinen Notizen steht hinter Tag 5 ein Fragezeichen. Im Dschungel, im Leben im Rhythmus mit der Natur geht das Zeitgefühl verloren. Dafür kommen Fragen, große Fragen. Jeder Tag ist hier gleich. Viel Zeit besteht aus dem, was wir im Westen Nichtstun nennen würden. Aber warum scheint uns Nichtstun so verwerflich? Was bedeutet Arbeit? Welche Arbeit ist sinnvoll? Wie viel Arbeit muss sein? Zehn Tage im Dschungel sind um. Wir sind auf dem Weg zurück nach Jordau. Es ist Mitte März. Seit 10 Tagen haben wir keine Nachrichten gelesen oder gehört. Wir haben keine Ahnung, dass Corona mittlerweile das Leben auf den Kopf stellt. Die FUNAI ist das staatliche Organ für die Angelegenheiten der indigenen Bevölkerung Brasiliens. Ein Mitarbeiter kommt uns zusammen mit einem Polizisten in einem Motorboot entgegen. Sie wollen sicher gehen, dass keine Weißen mehr im Dschungel sind. Dass keine Weißen die Indigenen mit dem Virus anstecken.
Ich war jetzt gerade eher unentspannt, weil was wollen die mit mir machen?
Zu diesem Zeitpunkt ist auch Chanar noch zuversichtlich. Er sagt, die Natur kann aufatmen, auch die Natur in uns. Vielleicht hilft das indigene Denken, einen neuen Blick auf unsere Gesellschaft zu finden. Keine großen Ziele, Kämpfe, kein ständiges Überbieten. Mehr Ökosystem als Egosystem. Ein Denken, das Zusammenhänge erkennt, wo wir keine wahrnehmen. Über das, was wir von den Indigenen lernen können, hat sich schon Claude Lévi-Strauss in den 30er Jahren bei seiner Reise durch den Amazonas Gedanken gemacht und schrieb darüber in Traurige Tropen, einem Klassiker der Anthropologie.
Wenn der Regenbogen der menschlichen Kulturen im Abgrund unserer Wut versunken sein wird, dann wird jener feine Bogen bleiben, der uns mit dem Unzugänglichen verbindet und uns den Weg zeigen, dessen Betrachtung dem Menschen die einzige Gnade verschafft. Die Chance, sich zu entspannen, die Chance, in den kurzen Augenblicken, in denen es die menschliche Gattung erträgt, ihr bienenfleißiges Treiben zu unterbrechen, das Wesen dessen zu erfassen, was sie war und immer noch ist, diesseits des Denkens und jenseits der Gesellschaft. Zum Beispiel bei der Betrachtung eines Minerals, das schöner ist als alle unsere Werke. Im Duft einer Lilie, die weiser ist als unsere Bücher. Oder in dem Blick, den ein unwillkürliches Einverständnis zuweilen auszutauschen gestattet, mit einer Katze.
Jenny Roth heißt meine Kollegin, die diese Erfahrung gemacht hat und uns diese in den Bericht gegossen hat. Vielen Dank dafür.